Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Weisheit, darum geht's heute. Denn Weisheit ist letztlich nichts anderes als das Maß unseres Geistes, wodurch dieser im Gleichgewicht gehalten wird, damit er weder ins Übermaß ausschweife, noch in die Unzulänglichkeit falle. Verschwendung, Machtgier, Hochmut und ähnliches, womit ungefestigte und hilflose Menschen glauben, sich Lust und Macht verschaffen zu können, lassen ihn maßlos aufblähen. Habgier, Furcht, Trauer, Neid und anderes, was ins Unglück führt, wie die Unglücklichen selbst gestehen, engen ihn ein. Hat der Geist jedoch Weisheit gefunden, hält dann den Blick fest auf sie gerichtet, dann braucht er weder Unmaß noch Mangel noch Unglück zu fürchten. Dann hat er sein Maß, nämlich die Weisheit, und ist für immer glücklich. Das steht nicht in der Bibel, hat aber auch ein schlauer Mann gesagt, nämlich der Kirchenvater Augustinus in dem Werk über das Glück. So hat er da Weisheit definiert. Also der Begriff, mit dem wir unsere aktuelle Predigtreihe gerade überschrieben haben, und meint damit ein gutes Maß zwischen den beiden Extremen finden, zwischen Übermaß und unten durchhängen, den richtigen Weg so als eine Basis für ein glückliches Menschenleben. Und nur, wie findet man denn dieses richtige Maß und das den richtigen Weg? Und dieses richtige Maß und der richtige Weg, das muss ja nicht immer nur so ein Mittelweg, sondern ein Kompromiss sein. Kann ja auch mal dann doch mehr in die eine Richtung marschieren. Aber eins ist klar, Weisheit als Lebenskonzept, also etwas, was ich mein ganzes Leben lang immer wieder beherzige, das kann sich nicht an den Ausnahmen orientieren, so an unverschämtem Glück, was man ab und zu mal hat, oder an exzentrischen Einstellungen, die einzelne Leute so mit sich rumtragen, sondern daran, wie so normalerweise der Hase so läuft. Also was normalerweise unter Berücksichtigung der menschlichen Natur, der Gesellschaft und den Verhältnissen bei uns hier auf dem Planeten Erde geschieht, gedacht wird und gefühlt wird. Tja, und wo kann ich dann Hilfe finden? Wo kriege ich das her? Es gibt ja ganze Bücher, Weisheitsliteratur, Ratgeberliteratur. Wo kann ich Hilfe finden? Das ist eigentlich ein bisschen eine komische Frage. Wenn ich zum Beispiel eine Sache kaufe, zum Beispiel ein Auto, um mal auf ein Beispiel zu kommen, halt, dann weiß ich ja auch, was ich da mache. Da gucke ich nämlich in die Gebrauchsanweisung rein. Und ich werde natürlich auch die Gebrauchsanweisung des Herstellers lesen, bei dem ich dieses Auto gekauft habe. Denn das ist der Hersteller, der diese Karre gebaut hat und alle Stärken und Tücken dieser Karre ganz genau kennt. Und genauso wie der Hersteller von einem Auto das Auto kennt, so kennt Gott das Modell Mensch. Denn es ist seine Erfindung. Und das Lustige daran ist, dass eigentlich dieses Modell Mensch schon seit über 4000 Jahren eigentlich äußerlich kaum verändert wurde. Das ist eigentlich ein Ergebnis, was so manche Autohersteller neidisch betrachten müsste, ja, aber trotzdem ist es diesem Hersteller, Gott, ganz und gar nicht gleich, was im Leben des Menschen so läuft, sondern er hat uns eine Gebrauchsanweisung für das Leben mitgegeben. Das glauben wir zumindest hier in der City Church, das ist nämlich das Teil hier, die Bibel, die Gebrauchsanweisung für unser Leben, so denken wir. Jetzt ist es bloß so, die Bibel ist in ganz großen Teilen nicht ein Lehrbuch, wie man das so von der Uni kennt oder so, oder ein Sittengesetz, wo man nachguckt und sagt, wenn ich das so und so mache, dann kommt das da hinten dabei raus, sondern zu einem nicht unbeträchtlichen Teil, ich würde jetzt mal schätzen, so, also mindestens 60-70% der Bibel beschäftigen sich nicht mit Gesetzen, sondern beschäftigen sich damit, wie Menschen ihr Leben mit Gott geführt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und es ist also mehr so eine Biografie als ein Lehrbuch. Und in der Biografie steht ja auch nicht immer alles drin, wie man es so richtig macht, sondern wird einfach nur beschrieben, was mir passiert ist und wer die Leute sind, die darin vorkommen und hier vielleicht auch wie Gott ist. Man denkt nur so an Lebensberichte von Abraham, Mose, Jona aus dem Alten Testament oder auch im Neuen Testament gibt es ja zahlreiche Geschichten, wie es den Jüngern so ergangen ist mit Jesus und später den Aposteln, die durch die Gegend gefahren sind. Alles Lebensberichte. Aber wer die Bibel liest, der bekommt mit, wie Gott ist, was die Menschen mit ihm erlebt haben und bekommt da so einen kleinen Eindruck mal davon, wie auch heute noch eine Beziehung mit Gott aussehen könnte. Vielleicht nicht genauso, wie es dann immer so da drin steht. Zum Beispiel werde ich nicht unbedingt Jesus auf dem Wasser entgegenlaufen, wie Petrus das gemacht hat. Und ich werde vielleicht auch nicht die gleichen Reisen wie der Apostel Paulus machen. Also wenn ich die Bibel so lesen würde, dass das alles nachzumachen ist, dann müsste ich eigentlich im Prinzip jetzt losreisen. Dann müsste mal so die Reise von Paulus mal nachempfinden. Schöne Tour so durchs Mittelmeer, aber vielleicht nicht meine Aufgabe. Aber vielleicht so ähnlich in meinem Leben, halt bloß anders. Also, großer Teil davon ist Biografie. Andererseits aber gibt es auch sehr praktische Anweisungen für unser Leben in der Bibel. Zum Beispiel die 10 Gebote sind klar verständlich formulierte Regeln. Die Bergpredigt, da steht sehr, sehr viel dazu drin, wie das Leben funktioniert und was man tun soll. Ganz viele Passagen im Neuen Testament, aber ganz besonders eben das Buch, mit dem wir uns jetzt hier ein paar Wochen lang beschäftigen, nämlich die Sprüche im Alten Testament. Ein ganzes Buch, und in meiner Lutherbibel, das Teil hier, habe ich mal nachgeguckt, da nehmen die Sprüche 25 Seiten in 31 Kapiteln ein und die bestehen nur aus kurzen, leicht verständlichen, praktischen Hinweisen zum praktischen Leben. Nichts Abstraktes, das ist größtenteils vollkommen unmissverständlich. Da kann man jetzt irgendwie nicht sagen, da muss man lange drüber diskutieren oder theologische Ausführungen darüber halten, sondern das sind einfache Anweisungen für einfache Menschen wie du und ich. Und das ist so eine Quelle von unerschöpflicher Fülle. Die ganze Generation von Juden, die damals das zuerst natürlich gelesen haben, von Christen und sogar von Menschen, die mit der Bibel und mit Gott gar nicht so viel am Hut haben, immer wieder aufs Neue gefesselt und überzeugt hat. Ganz viele Leute, die Sachen aus den Sprüchen rausgenommen haben. Ist auch ganz lustig, es gibt auch viele Sprichwörter, die wir heute noch verwenden, die man in den Sprüchen entdecken kann. Also, damit beschäftigen wir uns jetzt in diesen Wochen. Und ich wollte damit am Anfang einfach nochmal klarstellen, nicht wir hier, die hier vorne stehen, die Prediger, der Christoph, ich, der Peter, der nächste Woche dran ist. Wir sind hier nicht irgendwie die Weisen, sondern wir stehen vor diesem Buch der Sprüche genauso wie ihr alle auch da. Was weise ist, steht da drin. Und jetzt müssen wir es bloß noch leben. Und ganz, ganz wichtig, den dahinterstehenden Geist nicht nur verstehen, was schon mal ein guter Anfang wäre, wenn man es überhaupt erstmal verstehen wollte, sondern diesen Geist auch nahe kommen und ihn kennenlernen. Denn was nützt uns alle Weisheit, die wir vielleicht jetzt hier rausziehen und die wir uns dann ein paar Wochen angucken, wenn diese Weisheit nicht an das richtige Ziel führt, nicht dahin führt, wo unser Leben eigentlich hinführen soll, die wichtigste Sache im Leben eigentlich wirklich kennenzulernen, nämlich zurück zu diesem Erfinder des Lebens, zu dem Begleiter und zu unserem Ziel zu kommen, nämlich der Gott, der in Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und der von sich selber gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich gebe euch keine Weisheit, sondern wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr Weisheit auch in mir, in meiner Beziehung zu mir erleben. So, das ist die Einführung zum Thema Weisheit nochmal, damit das hier nicht missverstanden wird, warum wir das machen. Und jetzt möchte ich am Anfang mal ein kleines Experiment mit euch machen. Und zwar, es bietet sich hier so ein bisschen Anhalt. Ich bitte euch darum, macht mal alle die Augen zu. Passiert auch nichts Böses. Na, habt doch alle die Augen zu? Na, meine Frau hier da unten, ne? Die ist sogar die, auch Augen zu machen, alle Augen zu machen. Und jetzt lehnt euch mal ganz bequem zurück, fühlt euch mal richtig, richtig locker. Bisschen ausschütteln, Augen zulassen, locker machen. So, und jetzt bitte ich euch darum, ein paar Sekunden mal an euch ranzulassen, was ihr spontan mit dem Begriff Ehe verbindet. Augen noch zulassen. Nachdenken. So, jetzt würde ich mal sagen, jetzt müsst ihr die Augen wieder aufmachen. Also, jetzt gibt es ein ganz unterschiedliches Publikum hier. Ein paar von euch sind verheiratet. Die werden vielleicht andere Gedanken dazu haben, als die Leute, die noch nicht verheiratet sind. Ein paar Leute von euch sind vielleicht noch unter 15 oder so. Die werden da denken, na, das ist ein scheiß Thema. Und so, ne? Interessiert mich nicht. Und es wird auch ein paar Leute geben, die vielleicht gerade zu einer Vorbereitung sind, die eine Ehe vor sich haben. Und all die Leute werden wahrscheinlich ein bisschen was anderes gedacht haben. Ich biete euch mal ein paar Möglichkeiten an, was ihr vielleicht gedacht habt. Vielleicht habt ihr bei Ehe an Liebe gedacht, an Freude, an gemeinsames Glück, vielleicht auch an Erotik. Ach so, die 15-Jährigen habe ich jetzt vergessen. Ja, ne? Erkläre ich euch später mal, was das ist. Oder habt ihr eher gedacht an Alltag, Langeweile, Pflichterfüllung, Unfreiheit. So, jetzt nicht mal rum und frage. Also ich gehe nicht rum und frage nicht, sondern ihr wisst ja, was ihr gedacht habt halt. Ne? Jetzt, es gibt auch viele Stimmen aus der Welt, die sowas zum Thema Ehe sagen. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt und habe ein paar mehr oder weniger schlaue Stimmen von mehr oder weniger schlauen Menschen gefunden. Zum Beispiel diese hier. Heirate auf jeden Fall. Kriegst du eine gute Frau, wirst du glücklich. Kriegst du eine böse, dann bist du Philosoph. Sokrates, griechischer Philosoph. Warum führen Mathematiker oft sehr unglückliche Ehen? Weil Frauen unberechenbar sind. Ein anderer Spruch nochmal. Wer heiratet, kann die Sorgen teilen, die er vorher nie gehabt hat. Als Junggeselle ist der Mann ein Pfau, als Bräutigam ein Löwe und als Verheirateter ein Esel. werden wir ein bisschen gehaltvoller wieder. Johann Wolfgang von Goethe sagt, an der Braut, die der Mann sich erwählt, lässt gleich sich erkennen, welches Geist er ist. Der hat eine Auweia gesagt. Wenn wir heiraten, übernehmen wir ein versiegeltes Schreiben, dessen Inhalt wir erst erfahren, wenn wir auf hoher See sind. Hat Lilli Palmer mal gesagt, auch ganz weise. Das ist der Weisheit Quintessenz, die viele zu freien hindert. Die Schönheit dauert ein, Lenz die Dummheit überwintert. Rudolf Presper. Jetzt wieder weniger lustig. Hinter einer langen Ehe steht immer eine sehr kluge Frau. Ephraim Kishon. Und jetzt nochmal ein bisschen weiß, so richtig verheiratet ist der Mann, der jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat. Alfred Hitchcock. Tja, also die Ehe ist ein seltsames Ding. Ganz viele Menschen heiraten zumindest einmal, mindestens einmal im Laufe ihres Lebens. Während so in früheren Zeiten die Ehe der gesellschaftliche Normalzustand war, verzichten heute viele Menschen auf die Ehe und suchen ihr Glück ohne Trauschein. Man kann sich ja auch lieben ohne Papier, sagen viele. Oder wir müssen ja erstmal schauen, ob das alles so klappt. So ein Jahr, 5 Jahre, 20 Jahre. Mal gucken, was noch so kommt halt. Oder ich möchte mich nicht so festlegen. Wer weiß, was noch so kommt alles. Und ob das jetzt alles schon so richtig ist. Ne? Und manche haben ja auch nicht ganz unberechtigt Schiss vor der Ehe. Gucken wir uns doch mal ein bisschen die Statistik an. Jetzt eine Folie dazu. Das ist eine Statistik vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Und da sehen wir mal so ein bisschen, wie die Eheschließungen die letzten paar Jahre waren, bis ins Jahr 2006 so. Auf jetzt zum Schluss 373.000 geschlossene Ehen in Deutschland ist das, ne? Kommen 190.928 Ehescheidungen. Das ist jetzt nicht die Statistik, die besagt, dass diese Ehen, die dort gerade geschlossen worden sind, geschieden werden. Die Statistik, die dazu passt, also wie viele Ehen selbst werden dann wieder geschieden, das ist ungefähr 40% in Deutschland gerade. Also erschreckende Zahlen. Die Scheidungszahlen liegen auf hohem Niveau. Da auf der Statistik steht noch so ein bisschen drauf, wann die Männer so üblicherweise heiraten. 32,6 Jahre, Frauen 29,6. Die biegen noch ganz kurz vor 30, nur eben kurz ein meistens. In der Richtung halt, ne? Die Männer lassen sich ein bisschen mehr Zeit. Ja, also rund 40% der eingegangenen Ehen in Deutschland werden geschieden. Eine alarmierende Zahl, wenn ich mir das alleine jetzt mal vorstelle, wenn ich mal unsere Ehepartner aus der City Church hier vorne aufstellen würde und sagen würde, 40% von euch statistisch schon. Ne? Und ich muss leider sagen, ich habe so die böse Befürchtung, dass das in christlichen Gemeinden oft gar nicht so wahnsinnig viel anders aussieht als so überall. Das heißt, auch die Christen haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir haben da ein ernstes Thema vor uns, eben auch in dem Buch der Sprüche sehr ernst angesprochen wird. Und dann ist es vielleicht schon mal zweckmäßig, die Dankeskarten für die Hochzeit schon mal gleich so zu gestalten, dass man sie später noch weiterverwenden kann. Da steht in der Mitte drin, bei Scheidung bitte hier trennen. Dann müssen die Verwandten nicht die ganze Karte wegschmeißen, dann, wenn es dann mal später soweit ist halt. Ne? Ja, als häufige Ursachen für Ehekrisen gelten unter anderem, sagen jetzt so die Experten halt, fehlende Ehevorbereitung, fehlende Vorbilder, Überlastung der Beziehungen, zum Beispiel, wenn das mit den Kindern kommt, dass Probleme auftauchen, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, vielleicht irgendwas anderes, was da so mit reinkommt. Zunehmende Individualisierung, Leute werden immer eigensinniger, leben lange alleine, werden immer so eigenbrötlerischer und haben immer mehr so spezifische Interessen. Und dann, ganz großer Punkt, Treulosigkeit, umgangssprachlich Fremdgehen genannt. Und umgekehrt, also zu diesen ganzen Problemen wünschen sich aber ganz viele Leute, und ich denke mal auch ganz viele von euch, eine lebenslange Beziehung und auch eine gute Ehe. Und ich denke auch mal, dass viele Probleme, die wir gesellschaftlich haben, dass wir die nicht hätten und dass wir die in den Griff bekommen könnten, wenn wir stabile, tragfähige Ehen hätten. Ich denke mal zum Beispiel an seelische Probleme von vereinsamten Menschen, die ganze Alleinerziehenden-Problematik, Kinder in sozialer und psychischer Not, Altersversorgung, das sind so ein paar Stichworte, wo man sich vorstellen kann, da wären weniger Probleme gegeben, wenn wir mehr Ehen hätten, die stabil wären. So, jetzt gucken wir doch einfach mal in die Sprüche rein, in das Buch, und prüfen mal, was die Bedienungsanleitung hier, wie ich vorhin gesagt habe, vorgibt und ob wir was damit anfangen können. Und ich möchte einfach mal darstellen, man kann so ein paar Kriterien für eine stabile Ehe aus den Sprüchen und auch insgesamt aus der Bibel, also ich muss auch ein paar Mal hier mal auch fremdgehen in andere Teile der Bibel und mal gucken und schauen, was dann dort dementsprechend drin steht. Also der erste Aspekt, der sicherlich ganz, ganz wichtig ist bei der Ehe, ist Dauerhaftigkeit. Jetzt mal ganz am Anfang mal gefragt, bevor ich jetzt auf die Bibelstellen eingehe, und seid ehrlich zu euch selber, hält jemand von euch, so jetzt mal ganz ehrlich gesagt, die Bibel für ein nettes Buch, wenn er mal so drin gelesen hat, aber ein bisschen angestaubt vom Inhalt her, ein bisschen abgehoben, ein bisschen weltfremd, hat mit unserer Zeit nicht mehr so ganz so viel zu tun und tendenziell so ein bisschen sexualfeindlich? Denkt ihr sowas? dann wärst du in guter Gesellschaft, sage ich dir jetzt mal. Ich hoffe, dass ihr innerlich vor euch ehrlich wart und dass viele Leute von euch das so denken. Denn vor ungefähr 20 Jahren, bevor ich angefangen habe, wirklich mal in der Bibel öfter mal zu lesen, habe ich genau das gedacht. Ich dachte, naja, so, ne? Alles ganz nett gemeint und so, aber mit meiner Wirklichkeit hat das jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also mir bleibt manchmal die Spucke weg, wenn ich in der Bibel sowas lese wie das hier. Sprüche 5, Verse 15 bis 20. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Hey, das ist Feuchtgebiete live. Ja? Wenn ich auch sagen muss, dass die Charlotte Roach, die dieses nette Buch hier geschrieben hat, was gerade auf den Bestsellerlisten ist und kürzlich auch in Würzburg hier gelesen hat, nicht ansonsten für eine ganz geniale und sympathische Moderatorin handle, das auf etwas sprachlich niedrigem Niveau macht als das, was hier drin steht und auch die Message von dem gleichnamigen Roman nicht so gehaltvoll ist, wie das, was aus diesem Spruch daraus geht. Aber was hier auffällt, ist, dass es eine erfrischend eindeutige Sprache, wobei an dieser Stelle auch gleich der erste Aspekt der Voraussetzungen für eine stabile Ehe angesprochen wird, nämlich Dauerhaftigkeit. Die Frau der Jugend, von der da die Rede ist, also die Frau, die man in der Regel jung geheiratet hat, wir heiraten ja doch relativ spät in Deutschland, so, ne? 32, 29, da ist schon viel vorbeigestrichen oft. Und wenn man so lange wartet, dann sind schon so 10 Jahre rum, wo Leute schon früher verheiratet waren. Und in biblischen Zeiten war man ja oft schon so mit 14 verheiratet, wenn man sich das mal vorstellt, ne? Auch mal kleine Randanmerkungen, ganz viele Leute, die ja so sagen, ich nehme jedes einzelne Wort aus der Bibel wortwörtlich, die will ich mal gerne beobachten, wie sie ihre 14-jährigen Töchter an 30-Jährige verheiraten. Wichtig ist aber hier faktisch, ne, diese Frau der Jugend, die man früh geheiratet hat und ihre weiblichen Attribute, die hier sehr genau beschrieben werden, auf die Männer so stehen, die sollen das gesunde Rauschgift des Mannes sein, für das ein ganzes Leben lang und nicht nur 5 Jahre. Und damit ist die Ehe nach biblischem Verständnis alles andere als eine Lebensabschnittsgemeinschaft, sondern die ist ein Fundament für eine starke Familie und braucht eine solide Basis deswegen. Das ist nicht was, was man auf Romantik und auf ein paar nette Worte und ein paar nette Gefühle aufbauen kann, sondern da braucht man gemeinsame Planung. Man braucht eine wirtschaftliche Basis zum Leben, die man sich gemeinsam aufbaut. Und nicht nur für sich selber, sondern auch, wenn auch mal Kinder in der Ehe kommen, dann auch für die und ganz besonders für die. Und damit ist das Leben bedeutend mehr als ein Ausflug im Vergnügungspark. Es warten total viele Herausforderungen auf uns. Und die stemmt man gemeinsam und eingespielt besser als so allein oder in so einer wechselnden Mannschaftsbesetzung, würde ich jetzt mal nennen. Und jetzt gucke ich mal in einen anderen Vers rein. Der steht im Prediger. Prediger 4, Verse 7 bis 12, ein beliebter Hochzeitsvers. Da steht drin, haben wir auch hinten, glaube ich, drin jetzt. Müsste die nächste Folie sein. Ich fange schon mal an. Noch etwas Sinnloses, sagt der Prediger, habe ich auf dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein, niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt hier auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Die Stelle aus dem Prediger. Und diese 3 Schnüren, die ganz zum Schluss gemeint sind, auch das erklären Pfarrer gerne bei der Hochzeit, die meinen 3 Personen, nämlich die Frau, den Mann und Gott. Das ist eine ziemlich starke Einheit. Das sind 3 Schnüre, die ja zusammenhalten. Und das ist ein bisschen so das Prinzip, was sich Gott für die Ehe vorgestellt hat. Ein eingespieltes Paar und Gott. Und das gibt es euch, das kann ich versprechen, nicht ohne lebenslanges Training mit Fleiß und Spucke. Erstaunlich ehrlich ist da nochmal eine andere Stelle. Habe ich nochmal eine Folie dafür, jetzt wieder aus den Sprüchen. Kapitel 31, die Verse 10 bis 12. Da steht: Eine tüchtige Frau, wer findet sie schon? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Jeder, der schon mal das Gegenteil erlebt hat, und ich denke mal, ein paar von euch haben das vielleicht schon mal erlebt, und das gilt natürlich umgekehrt genauso, jetzt ist hier von Mann, Frau, ne, die Rede ist genauso, der weiß, wovon die Stelle redet. Wie es auch anders sein kann, wenn das nicht so ist. Aber trotzdem ist das jetzt hier nicht eine Schlampenschelte, sondern lenkt den Blick darauf, dass derartiges, dass diese Gemeinschaft nicht umsonst zu haben ist, sondern dass die ein Leben in Gemeinschaft voraussetzt. Ja, das war der Punkt Nummer 1, Dauerhaftigkeit. Aber die Bibel und die Sprüche malen jetzt hier nicht nur ein Bild auf von einer lebenslangen Pflichterfüllung, damit man dann irgendwie, wenn man ganz vernünftig ist, dann auch dann wirtschaftlichen Reichtum hat und sich insgesamt auch ganz nett fühlt, sondern das ist wird noch steiler. Denn jetzt wird hier auch noch von Freude geredet. Gibt es gleich mehrere Bibelstellen? Ich habe nicht alle auf Folie, die erste lese ich nur vor. Einmal ist es der Mann, der sich freuen darf. Steht in Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau gefunden hat, der hat es gut. Es ist ein Zeichen der Güte Gottes. Und das gilt auch für die Dame. Sprüche 31, Verse 25 bis 28. Sie ist eine würdevolle und angesehene Frau, die Frau in der Ehe. Zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Sie redet nicht gedankenlos, in ihre Anweisungen gibt sie freundlich. Sie kennt und überwacht alles, was in ihrem Haus vor sich geht. Nur Faulheit kennt sie nicht. Ihre Söhne reden voller Stolz von ihr und ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Das sind für beide Seiten schöne Perspektiven, die da aufgezeigt werden. Und soweit das werte Wohlbefinden in der Ehe. Aber denken wir nochmal an den Vers von gerade zurück. Sprüche 5. Da steht ja jetzt auch auf der Folie drauf. Nochmal, das ist übrigens ein Bild von Chagall. Und das ist auch relativ explizit im Original. Wird hier ein bisschen verwässert. Da steht, ihre Brüste sollen dich berauschen. Jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln. Immer da. Na, liebe Männer, beim ersten Hören hat wohl keiner was dagegen, nehme ich mal an diese Anweisung. Mal ausnahmsweise etwas, was man gleich begeistert aufnimmt. Sexuelle Leidenschaft wird da beschrieben, mit Rausch- und Taumelfaktor. Und das ist ja eigentlich der Stoff, aus dem die Träume der Männer gemacht sind. Soweit. Aber ein Leben lang, mit einer Frau, stellt sich schon die Frage, wie kriegt man das hin? Und frommes Wünschen allein hilft dir gewiss nicht. Und ich denke auch, dass Gott uns da an diesem Punkt etwas Kreativität ausleben lässt und es auch Kreativität gibt. Denn wir lesen zwar, wie es sein kann, wir erlesen die Ergebnisse einer solchen Ehe, aber Gott gibt uns jetzt in den Sprüchen auch keinen Stundenplan der Liebe. Da steht jetzt nicht so ganz genau drin, was wir in jedem Moment unseres Lebens machen sollen. Da muss man sich schon ein paar Gedanken darüber machen, wie man denn diese Anforderungen und diese Aussichtstellungen praktisch an seinem Leben ausfüllt. Wenn man aber von diesem Grundkonzept von der Bibel ausgeht, nämlich Frau und Mann als unterschiedliche, aber als vollkommen gleichwertige, also auf vollkommen einer Höhe von der Wertstellung her stehende Menschen, die ein Leben zusammen und zusammen mit Gott verbringen sollen, wenn man davon ausgeht und dann auf die Erfahrung von vielen Paaren guckt. Manchmal sind es sogar die eigenen Eltern, wo man das positiv erlebt hat, aber ganz gewiss viele tolle ältere Ehen, die man betrachten kann und die es vielleicht lohnt, dann in dem Punkt mal zu studieren, was die richtig gemacht haben, dann schälen sich ein paar Empfehlungen raus, die man nicht unbedingt jetzt hier so wortwörtlich nachlesen kann, die aber durchaus allgemein verbindlichen Charakter haben und irgendwie so ein bisschen auch aus dem Geist rauskommen. Sind folgende Punkte, die man vielleicht mit Leuten mit auf den Weg geben soll, um diese Freude zu bewahren, um wirklich tiefe Freude zu entwickeln. Der erste Unterpunkt, Punkt A ist Gemeinsamkeit. Jetzt ist es so, ich glaube in den meisten Fällen, bei mir persönlich ist es auch so, muss man sagen, Gegensätze ziehen sich ein bisschen an. Meine Frau sitzt ja auch da vorne halt, die Martina und so, und deswegen muss ich auch vorsichtig sein, was ich heute hier sage halt, aber nein, muss ich eigentlich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ehe. Und bei uns ist es aber auch tatsächlich so, Gegensätze ziehen sich an. Ich bin so mehr, die Leute, die mich kennen, werden es wissen, ich bin so mehr der hibbelige Typ, der etwas aufgeregte Typ, der aber tendenziell auch ein bisschen initiativer ist. Und Martina ist die Ruhe selbst, das ist jemand, der in sich selber ruht, der absolut selten die Beherrschung verliert und sein Leben sehr, sehr ruhig und sehr strukturiert verlebt halt. Früher bin ich spät ins Bett gegangen und spät aufgestanden und war immer unterwegs und so weiter. Und Martina steht da nicht so sehr drauf, die mag es lieber, wenn man ein bisschen früher ins Bett geht und wenn das Leben einen geregelten Tagesablauf hat und wenn alles ein bisschen strukturiert ist und wenn da nicht so allzu viele Überraschungen kommen. Und ich denke mal, bei euch ist es oft auch so, es gibt vielleicht auch ganz andere Gegensätze, es gibt Leute, die sind sehr sportlich, sehr aktiv, dann sind es wieder Leute, die haben mehr so eine häusliche Ader auch halt. Und oft ist es so, dass man sich nicht einen Partner sucht, der genauso ist wie ich. Wird man sich vielleicht ein bisschen verfürchten, dass man da sowas zu Hause auch noch hat, wie man selber ist, sondern man sucht einen Gegensatz. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn Gegensätze am Anfang, wenn ich eine Beziehung begründe, dann sind Gegensätze ja irgendwie so ein bisschen was mich darauf aufmerksam macht, dass ich selber nicht komplett bin, dass mir was fehlt. Und dass ich da was an dem anderen entdecke, an dem anderen Menschen, was ich erstmal total begeisterungsfähig finde, dass ich also erstmal sehe, toll, der hat ja Eigenschaften, die ich nicht habe, das kann mir helfen, aber es macht mir auch einfach Spaß zu sehen, wie er damit umgeht und wie er da neue Grenzen, wie er alte Grenzen aufreißt, neue Sachen macht. So ist es am Anfang. Am Anfang ist das reizvoll und dann vergeht ein halbes Jahr bei vielen Leuten. Und wenn das dann alles war, dass Gegensätze ziehen sich an und ein bisschen Liebe und ein bisschen sieht nicht schlecht aus der andere, dann kommen immer mehr so diese Gegensätze raus als ein Trennfaktor. Denn dann bilden sich Gräben, jeder macht irgendwie, was ihm gefällt, man führt ein bisschen ein Doppelleben. Vielleicht sind, wenn man jetzt dann schon etwas verbindlicher zusammenlebt oder gar schon geheiratet hat, dann sind vielleicht auch die Kompetenzen aufgeteilt. Der eine ist der Finanztyp, der geht immer zur Bank und holt die Kontoauszüge, macht die Überweisung. Und der andere, der kümmert sich mehr um die Kinder oder kümmert sich um sonstige Dinge, die ihm liegen halt. Und der eine geht mal ein bisschen spazieren, der andere geht abends mit ein paar Freunden weg, geht eintrinken. Und plötzlich sind diese Gegensätze gar nicht mehr toll, sondern plötzlich denkt man, naja, okay, das ist die andere Hälfte, aber ich bin meine Hälfte und ich mache mein Ding. Und das ursprünglich Reizvolle erlebe ich plötzlich als nervig. Und dazu muss man sagen, Gemeinsamkeit ist etwas, was man kultivieren muss. Man muss Gemeinsamkeiten ausleben, man muss ein bisschen Interesse an den Aktivitäten des anderen entwickeln und ganz, ganz, ganz wichtig, man muss Zeit zusammen verbringen. Und noch wichtiger ist, als nächste Stufe, wenn man das mal so verstanden hat, dass die Gegensätze, die im anderen drin liegen, eine Ergänzung für mich sein können, dann könnte man in einen Fehler verfallen. Man könnte eben tatsächlich in den Fehler verfallen, dass man sagt, wir haben jetzt eine Arbeitsgemeinschaft und jeder ist für bestimmte Bereiche zuständig und das soll es auch schön dabei bleiben. Und die Makel, die ich in mir damit selber eigentlich entdecke, die sollen dann auch erhalten bleiben, der andere ist ja eh dafür da. Dazu muss man aber sagen, zwei Hälften werden nicht ein Ganzes, und so heißt es ja in der Bibel, Mann und Frau sollen ja ein Fleisch werden, heißt es mal so bildhaft. Aber zwei Hälften werden nicht ein Ganzes, wenn sie separat nebeneinander agieren, sondern sie bleiben dann zwei Hälften, die nur zufälligerweise aneinander gekettet sind. Und unsere Sehnsucht nach den anderen Eigenschaften ist eigentlich eine Sehnsucht nach unserer individuellen Ganzheit. Danach, dass wir selber heil werden und dass wir selber auch ergänzt werden durch die Dinge, die uns fehlen. Und deswegen gilt es eigentlich, hier an den Stärken des anderen mitzuwachsen, von ihm zu lernen, die guten Sachen, die der andere richtig macht, zu übernehmen und damit auch ein Fleisch in den Tugenden zu werden im Leben. Das ist nämlich eigentlich ein bisschen der Gedanke, der dahinter steckt. Nicht ein Zusammenleben, eine lebenslange Wohngemeinschaft mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern zur individuellen Ganzheit gemeinsam finden. Und dazu gehört dann der dritte Unterpunkt. Dazu, um die Freude dann da wirklich zu kultivieren, muss man sich ein bisschen aneinander schleifen. In den Sprüchen heißt es an anderer Stelle, Sprüche 27, Vers 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. Das ist wahr. Erlebt man tagtäglich, dass die Menschen sich einander schleifen, dass Streitigkeiten, wenn man sie kreativ betreibt und konstruktiv betreibt, dazu führen, dass ich reife. Das erlebt man bei kleinen Kindern, die mal aufs Maul bekommen, wenn sie zu Hause vielleicht Einzelkind sind und dann plötzlich mal erleben, dass man nicht alles alleine essen darf und nicht immer alles bestimmen darf, sondern dass man dort einfach Grenzen aufgezeigt bekommt. Und dann ist es im guten Falle, wenn man nicht einfach nur eine Verletzung und nur eine Beleidigung mit sich herumschleppt, dann ist es eine Ergänzung. Das Problem ist bloß, mit allen anderen Leuten, die ich so kenne, Freunde und so weiter, da kann ich mal einen Nachmittag mit verbringen, kann mich ein bisschen rumstreiten, dann gehe ich wieder nach Hause und ich bin in los. Mit dem Ehepartner ist das nicht so. Der ist dann noch da. Und in der Ehe kann ich nicht dauerhaft voreinander fliehen. Und deswegen gilt es, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und wie der Name schon sagt, auseinanderzusetzen, danach muss man sich dann wieder zusammenbauen. Und ein sehr, sehr gutes Rezept ist, und das kann ich jetzt auch wieder nur aus meiner Erfahrung als Rechtsanwalt sagen, der ich ja im Beruf bin, ganz, ganz, ganz oft ist ein Problem von Beziehungen ganz banal, dass die Leute nicht miteinander reden. Oder dass sie nur so Versatzstücke miteinander reden. Aber nicht, dass sie die elementaren Dinge, das, was sie eigentlich wirklich denken wollen und fühlen, miteinander austauschen. Das findet einfach nicht statt. Das hat sich irgendwie mal abgeschliffen und man hat vielleicht gar nicht den Raum dafür, nicht die Zeit dafür, vielleicht auch nicht den Bock dafür, hat sich andere Leute gesucht, wenn das am Anfang nicht geklappt hat. Aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das wird ganz, ganz oft missachtet. Und dazu die Empfehlung, nicht meckern, wenn es zu spät ist, sondern seine Gedanken und Gefühle sofort mitteilen. Muss jetzt auch nicht gleich undiplomatisch sein oder so. Man sollte nicht diese Sachen auf die lange Bank schieben, sondern man sollte solche Dinge in einem Frühstadium sofort ansprechen, denn dann hat man sich ja noch gerne. Wenn dann erstmal sich diese tiefen Gräben aufgebaut haben und dann eigentlich schon die Haltung schon nicht mehr stimmt, dann ist es ganz, ganz, ganz schwierig, wieder auf eine Ebene zurückzukommen, wo ich dann Ruhe bewahren kann und wirklich auf die Sache gucken kann und das zusammen hinbekomme. Und das heißt natürlich auch immer wieder, Kompromisse einzugehen, vermeintliche Rechte aufzugeben, nicht auf sein Recht zu pochen, sondern darauf zu schauen, was der Gemeinschaft gut tut und stattdessen gemeinsam Neuland zu entdecken. Denn so dieses gemeinsame Vorangehen, wenn man das wirklich so macht, wenn man gemeinsam miteinander spricht, dann eröffnet das nämlich ganz neue Perspektiven und macht mich eigentlich tatsächlich freier, als wenn ich immer nur so meinem eigenen Saft schmore, mich darauf kapriziere, was ich immer schon gut gemacht habe und was meine Stärken und Neigungen sind, dann werde ich irgendwie gar nichts Neues entdecken. Ich werde meinen Vorlieben schmoren, nichts Neues ausprobieren und da könnte man fast sagen, man könnte eine bösartige Wertung dafür abgeben. Jemand, der nie was Neues ausprobiert, der ist eigentlich schon fast tot. Das waren die ersten beiden Themen, Dauerhaftigkeit, Freude, wie gewinne ich Freude? Das hat sehr viel mit Arbeit zu tun, wie ihr gemerkt habt. Ne? Das ist alles nicht so ganz einfach. Jetzt folgen noch drei Punkte, die auf der nächsten Folie erscheinen. Das sind die Punkte Investition, Hilfe und Treue, die dazu helfen, eine stabile Ehe aufzubauen. Investition. Wichtig ist, diese Art, miteinander umzugehen, miteinander im Gespräch zu bleiben, sich umeinander zu kümmern, das ist nicht was, was irgendwann mal endet. Auch ein weit verbreitetes Missverständnis. Man hat nie sein Schäfchen im Trockenen und jetzt hat man 20 Jahre lang eine super Ehe geführt und vielleicht hat man so die Kinder so einigermaßen gut durchbekommen und jetzt kann man sich mal ein bisschen zurücklehnen und kann das mal ein bisschen alles lockerer angehen lassen. Nein, das endet niemals. Eine lebenslange Beziehung, die braucht ständige Aufmerksamkeit und beharrlichen Einsatz. Und das kostet leider, leider, leider Zeit und Energie, lohnt sich aber. Denn dadurch wird eine Ehe wirklich beständig. Und das muss sich ein Leben lang auswirken damit, darin, dass ich Zeit füreinander habe, ganz praktisch, dass ich einfach mal gucke, wie kann ich Hobbys miteinander teilen, also wie kann ich einfach Freizeitaktivitäten so gestalten, dass beide Leute Freude daran haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist eigentlich auch, dass man vielleicht mal ganz am Anfang, für all die Leute, die mal so überlegen, ob sie demnächst heiraten oder die in so einer Phase sind, dass die mal wirklich ein Eheseminar besuchen. Es gibt sehr, sehr viele gute christliche Eheseminare, die angeboten werden. Einige werden hier auch in Würzburg angeboten. Es gibt auch sehr gute Eheseminare, zum Beispiel bei den Fackelträgern. Gibt es ein paar Häuser in Europa und in Deutschland, wo man mal hinfahren kann. Dann ist man eine Woche weg zusammen, kann sich dort mal eine Woche mal aus allem rausnehmen und so und kann sich mal wirklich eine ganze Zeit lang mal damit beschäftigen, was die Grundpfeiler sind. Da kann man auch viel, viel mehr erklären als in so einer kurzen Predigt am Sonntagmorgen, wie man das praktisch macht, wie man diese Dinge, die ich hier nur anreißen kann, wie man die ganz praktisch in seinem Leben umsetzen, worauf man ein bisschen achten soll. Und ganz, ganz, ganz wichtig sind auch, dass man überhaupt mal gemeinsame geistliche Aktivitäten mal macht, wenn man irgendwie so christlich unterwegs ist, dass man irgendwie auch dort nicht so ein Eigenbrötler-Dasein führt, sondern dass man irgendwie versucht, Gemeinsamkeiten herauszufinden. Gut, jetzt muss man aber realistisch sein und die Bibel ist realistisch. Manchmal braucht man einfach Hilfe. Es kriselt in vielen Beziehungen, es kriselt eigentlich in jeder Beziehung irgendwann mal. Und dazu kann ich einfach nur sagen, Hilfe gibt es sehr intensiv in vielen Gemeinden, die bereit sind, Leuten Gespräche anzubieten, seelsorgerliche Gespräche anzubieten. Es gibt wiederum das Angebot von Eheseminaren. Es gibt gerade hier in der Umgebung von Würzburg, sind wir da ganz gut bestückt, christliche Therapeuten, mit denen man gemeinsam reden kann. Und nicht zuletzt ist es so, dass man ja auch die Hilfe bei Gott selbst suchen kann. Ein Paar, was Gott kennt, der sollte auch nicht unversucht lassen und sollte es ins Zentrum stellen, einfach diese Dinge mal ins Gebet vor Gott zu bringen und diese Sachen offen anzusprechen. Also wer wirklich Probleme hat, den ermutige ich dazu, das nicht mit sich selber auszumachen, sondern wirklich aktiv Hilfe zu suchen. und Leute einfach anzusprechen, um Hilfe zu bitten und zu sagen, das ist nicht meine Privatproblematik, sondern ich möchte einfach gerne, wenn es wirklich nicht klappt und wenn wir wirklich auf einem Stadium sind, wo Gespräche nichts mehr bringen, und es gibt leider Fälle, wo das so ist halt, wir möchten gerne ein bisschen professionellere Hilfe in Anspruch nehmen und wir möchten Gott damit einbeziehen. Dazu möchte ich ermutigen. Und bevor ich jetzt zu dem letzten und sensibelsten Punkt komme, gucken wir uns dazu zur Einstimmung nochmal ein Theaterstück gemeinsam an.
Ja, ich denke auch. Wenn wir bereit sind, auf 5% des vereinbarten Entgelts zu verzichten, werden Sie uns bestimmt einen Fristabschub gewähren. Wer ist denn da der Ansprechpartner bei unseren Vertragspartnern? Ob ich die anrufen kann? Sicher. Kannst du mir mal die Nummer geben? Hey, Daniel, dann gib mir mal den Stift. Da bin ich wieder, Daniel.
Hä?
Ich rede mit meinem Chef, der ist auch Daniel.
Seit wann nennst du deinen Chef beim Vornamen?
Also gut, ich hab's.
Also,
ich erledige das. Bis morgen. Und dann rufe ich dich wieder an. Mach's gut, Daniel. Ich liebe dich. Habe ich gerade zu meinem Chef gesagt, dass ich ihn liebe?
Ja. Und? Tust du's?
Nein! Ich habe ihm nur gesagt, mach's gut, Daniel. So wie ich es immer zu dir sage, wenn wir miteinander telefonieren. Da ist das Ich liebe dich einfach mit rausgerutscht.
Tja, das könnte deiner Karriere schaden oder enorm nutzen.
Jetzt mach keine Witze. Das ist ernst. Mein Chef denkt jetzt, dass ich etwas von ihm will. Was für eine Vorstellung. Mein Chef ist dick und über 50. Und er hat fast schon eine Glatze.
Was soll denn das jetzt heißen?
Und außerdem bin ich mit dir verheiratet. Das ist natürlich der Hauptgrund, dass ich mit dir verheiratet bin. Oh Mann, ich bin völlig verwirrt.
Und was willst du jetzt machen?
Das weiß ich noch nicht. Er hat es bestimmt gar nicht mehr mitbekommen. Er hat bestimmt vor mir aufgelegt. Er hat es gar nicht mehr gehört.
Aber das weißt du nicht. Du solltest es herausfinden.
Gut. Ich frage ihn morgen im Büro.
Dann ist es viel zu spät. Du hast doch gesagt, dein Chef ist unverheiratet, oder? Und so wie du von ihm sprichst, ist er in der Lage und bringt dir morgen einen ganzen Strauß roter Rosen mit. Ruf ihn jetzt an.
Soll ich ihn jetzt anrufen und sagen, hallo Daniel? Ich habe es mir anders überlegt. Ich liebe dich jetzt doch nicht. Das ist peinlich.
Ruf ihn unter einem gewissen Vorwand an. Sag ihm, du hast die Nummer nicht richtig verstanden. Und wenn ihr schon im Gespräch seid, dann...
Na gut. Ja, hallo Daniel. Rebecca nochmal hier. Ich wollte nochmal fragen wegen der Nummer. Da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Ob du die mir nochmal geben könntest? Ja? Neun! Die war's! Die hatte ich ganz überhört. Danke. Hast du bei unserem Gespräch alles mitbekommen?
Schalt mal auf laut, ich will mithören.
Was genau soll ich nicht mitbekommen haben?
Naja, das Ende ging recht schnell.
Also, ich muss jetzt eigentlich los. Was genau meinst du?
Dass ich gesagt habe, dass ich dich liebe und...
Dann habe ich mich also doch nicht gehört. Wahnsinn!
Das ist Also mein Mann hat den gleichen Vornamen
jetzt
wie du.
Pass mal auf, Rebecca, ich muss wirklich los, aber wir sehen uns ja dann morgen im Büro. Das ist ja ein Hammer. Also bis morgen. Tschüss.
Daniel? Daniel? Aber ich liebe dich nicht.
Tja, dann hast du jetzt eine Affäre mit einem alten, dicken, hässlichen Mann. Herzlichen Glückwunsch.
Hab ich nicht.
Tu uns einen Gefallen, Rebecca. Wenn du das nächste Mal vorhast, eine Beziehung zu starten, lass mich das für dich organisieren. Bei dir endet das nur im Chaos.
Da gibt es auch eine Aufgabenverteilung bei den beiden halt, ne? Dass der Mann ein bisschen durchgeplant haben. Und hier ist halt mal was rausgerutscht halt. Aber es rutscht ja manchmal vielleicht mal sowas raus. Und ich weiß jetzt nicht, was du zum Thema Treue, das ist der letzte Punkt, also der wichtig ist für eine stabile Ehe, was du persönlich zum Thema Treue denkst. Ich denke mal, die meisten Leute von euch werden ja hier relativ brav sein, vermute ich mal. Und vielleicht denkst du, dass Treue richtig und gut ist. Vielleicht denkst du auch, dass es kein Problem für dich ist. Lässt sich schon einrichten, wenn man mal verheiratet ist, eines Tages. Vorher probiert man vielleicht noch mal ein bisschen aus, aber wenn ich mal verheiratet bin, dann bin ich einigermaßen treu. Aber die Bibel redet von schwachen Menschen, so heißt ja auch unser Thema. Von schwachen Menschen und starken Ehen. Die Bibel rechnet damit, dass die Leute schwach sind. Aber die Bibel sieht Untreue als ein Riesenproblem an und redet sehr realistisch davon, wie sie entsteht und was sie für Folgen hat. Ich lese euch jetzt mal wiederum eine Stelle vor aus den Sprüchen. Sprüche 6, Verse 23 bis 35, die nur zum Teil auf der Folie erscheinen, nur im wesentlichen Teil. Also der Teil kommt erst ein bisschen später, der da hinten mehr erscheint. Die Erziehung deiner Eltern ist wie ein Licht, das dir den richtigen Weg weist, so die Einleitung bei den Sprüchen. Ihre Ermahnungen zeigen dir, wie du leben sollst. Sie warnen dich vor der fremden Frau, der Frau eines anderen, die dich mit betörenden Worten lockt. Lass dich nicht von ihren Reizen einfangen. Fall nicht auf sie herein, wenn sie dir schöne Augen macht. Für eine Hure bezahlst du nur so viel wie für ein Brot. Komische Preisverhältnisse damals, aber wenn du mit einer verheirateten Frau die Ehe brichst, gefährdest du dich selbst. Kann man etwa Feuer in der Manteltasche tragen, ohne den Mantel in Brand zu stecken? Kann man etwa barfuß über glühende Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Genauso schlimm sind die Folgen, wenn man mit der Frau eines anderen schläft. Jeder, der es tut, wird bestraft. Wer Brot stiehlt, weil er Hunger hat, wird nicht verachtet. Wenn er ertappt wird, muss er siebenfach ersetzen, aber das kostet ihn höchstens seinen ganzen Besitz. Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren, die Stelle erscheint jetzt darum, und richtet sich selbst zugrunde. Schimpf und Schande wird er ernten und sein Leben lang verachtet werden. Ein eifersüchtiger Ehemann schnaubt vor Wut und in seiner Rachsucht kennt er kein Erbarmen. Keine Entschädigung, die du ihm anbietest, kein noch so großes Geschenk wird ihn besänftigen. Ist nachvollziehbar, die Bibelstelle, oder? Wird aber tagtäglich komischerweise missachtet in Deutschland und auch überall anders. Und es sind jetzt nicht nur Westentaschen-Casanovas und Desperate Housewives, denen das passiert. Lass mal einen Blick riskieren oder ein bisschen mehr riskieren, sondern die Liste von Leuten, denen das passiert ist, dass sie fremdgegangen sind und dass sie irgendwie eine Affäre gehabt haben, die fängt bei dem Fernfahrer an, der die ganze Woche immer alleine unterwegs so in seinem Truck ist und so und alleine auf den Raststätten dieser Welt und dem Vertreter, der allein in Deutschland rumreist, allein in Hotels ist und dem Arbeitskollegen, der eine Arbeitskollegin hat und so und endet dann schließlich bei Bill Clinton, Horst Seehofer und bei bedeutenden christlichen Leitern in der ganzen Welt. Sogar christliche Leiter sind davon nicht verschont. Pastoren und so, Gemeindeälteste und so weiter, gibt's alles. Und warum? Warum? Ja? Weil es schneller passiert, als man denken kann, als man aufpasst halt. Ne? Da gibt's vielleicht eine blöde Gesamtsituation in meinem Leben. Ich bin sogar mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich habe einen blöden Streit gehabt in meiner Familie, den ich wochenlang mit mir rumschleppe und der nicht aufgearbeitet ist, weil ich mit meiner Frau nicht rede und mit meinem Mann nicht rede. Oder weil so Sprach- und Lustlosigkeit zu Hause herrschen, alles ist ein bisschen langweilig geworden, man macht nur so Arbeit, Fernsehen, schlafen gehen, Kinder und so und alles ist irgendwie unspannend geworden, weil man sich nicht um Gemeinschaft bemüht hat. Und dann kommt die richtige Gelegenheit, so wie das hier so beschrieben ist, halt die Frau, die so einschmeichelnde Worte findet und der Mann, der mir vielleicht irgendwie irgendwas Tolles anbietet, sagt, heute komm, heute Abend gehen wir mal weg und so und machen mal einen richtig guten Abend und lässt mal deine Probleme hinter sich. Und da steckt immer das Problem dahinter, dass der Irrtum ist, dass ich denke, dass ich meine Probleme löse, wenn ich die Probleme ignoriere und mich einfach mal fallen lasse und mich einfach mal gehen lasse. Ein schönes Beispiel findet sich auch in den Sprüchen, da wird das noch ein bisschen ausgemalt, damit man sich das besser vorstellen kann. Ich möchte euch das auch hier nicht vorenthalten. Sprüche 7, Verse 15 bis 23. Da steht drin, darum bin ich hinausgegangen, um dich zu suchen. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mein Bett, da spricht eine Frau, muss man dazu sagen. Darum bin ich hinausgegangen, um dich zu suchen. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mein Bett mit schönen bunten Decken aus Ägypten gepolstert und mit Parfüm besprengt. Komm doch mit, wir wollen uns die ganze Nacht hindurch lieben und uns bis zum Morgen vergnügen. Mein Mann ist nicht da, er ist auf Reisen und kommt noch lange nicht zurück. Mit diesen Worten, so steht in den Sprüchen dann weiter drin, reizte und erregte sie den jungen Mann. Er folgte ihr ins Haus wie ein Ochse, der zum Schlachten geführt wird. In sein eigenes Verderben rannte dieser Dummkopf. Ohne es zu wissen, lief er in eine tödliche Falle. Sie hatte ihn gefangen wie ein Vogel im Netz. So wird in der Stelle beschrieben, das ist jetzt hier ein bisschen so orientalisches Couleur, aber heute kann man sich die Stelle vielleicht auch vorstellen, so mit einer schönen Apartmentwohnung, einer Flasche Wein, richtiger Musik im Hintergrund und den richtigen Problemen, die der Mann mit sich bringt. Oder vielleicht einfach nur so diese Gunst der Stunde, die er da vielleicht ausnutzen möchte und wo er dann eben nicht darüber nachdenkt, was das für Konsequenzen hat. Und oft ist sogar das Naheliegende das Gefährliche. Muss man aus der Praxis sagen. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Fälle, wo Leute nach Afrika gehen und dort dann den Expeditionsleiter kennenlernen, mit dem eine romantische Affäre haben und dann ein Film darüber gedreht wird. Sondern das Naheliegende ist total banal und so langweilig, wie man sich das nur vorstellen kann. Die meisten Entscheidungen, mit denen man zu tun hat, die sind deswegen da, weil es den netten Arbeitskollegen gibt, der so verständnisvoll ist und viel besser als mein Mann zu Hause. Oder die Sekretärin, die zum Chef aufblickt und die jeden Tag getreulich ihre Pflicht tut und darauf das hört, was der Chef macht und gleichzeitig ihn noch toll findet. Ist er vielleicht 50 und hat eine Glatze oder sowas, aber stört er manche auch nicht. Und diese Frau, die ihm einfach die Achtung gibt, die er zu Hause nicht mehr bekommt. Oder so Arzt und Krankenschwester. Ist auch ein beliebtes Modell, sowohl bei der Partnerschaftsanbahnung wie auch im späteren Leben. Und immer ist es das gleiche Prinzip. Das andere ist jetzt erstmal verlockend, weil es mir das verspricht, was ich gerade zu Hause nicht bekomme. Jetzt könnte man sagen, dir passiert das nicht, ne? Wer von euch würde denken, dass ihm das nicht passieren kann? Handzeichen? Okay, ihr seid alle super gefährdet. Ja, weil das ist nämlich eine super gefährliche Einstellung, die Bibel auch anspricht. Und das ist die beste Voraussetzung zum Straucheln. 1. Korinther, Kapitel 10, Verse 12 bis 13, auch zum Mitlesen hinten dran. Deshalb sei vorsichtig. Gerade wer meint, er stehe besonders sicher, muss aufpassen, dass er nicht fällt. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott euch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Also schöne Worte, aber auch das warnende Wort davor. Wer aufpasst, also wer meint, er steht, der muss aufpassen, dass er nicht strauchelt. Und ich glaube, das ist auch eine Lebensweisheit, dass man gerade dann, wenn man sich am allersichersten fühlt, mit sowas rechnen muss. Und ich denke auch, das kommt geistlich nicht so von ungefähr. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Aber ich denke halt, wer sich allzu sicher fühlt, der ist schon auf einem Wege, wo er aufpassen muss. Sei lieber selbstkritisch mit dir und beobachte das, was du hast und versuch dann lieber, es konstruktiv zu machen. Und zwar mit folgenden Dingen. Ich gebe jetzt nochmal ein paar praktische Hinweise. Wie schaffe ich das mit der Treue? Ganz, ganz wichtig ist, wenn du einen Partner hast, sei offen zu deinem Partner. Erzähl ihm, was du denkst, was du fühlst, sprich mit ihm und sprich mit ihm über alles. Sprich mit ihm vielleicht sogar darüber, dass du dich in einen anderen verliebt hast. Ich hoffe nicht, dass das in eurer Beziehung irgendwann mal passiert, dass sowas da ist, aber es gibt solche Fälle, dass irgendwann im Leben mal Leute vielleicht schon 20, 25 Jahre verheiratet sind und der eine verliebt sich in einen anderen Menschen. Das kann ja mal passieren, auch von solchen Dingen redet die Bibel. Deswegen muss man den anderen nicht verlassen und deswegen ist vielleicht ein erster Schritt, das überhaupt mal zu sagen. Da wird der andere natürlich nicht gerade begeistert, sondern sagen, super, das ist die Message, die ich heute hören wollte. Aber er wird es besser finden, dass ich offen mit ihm darüber rede und dass man daran arbeiten kann, als wenn ich einfach meinen Neigungen nachgehe. Und dann empfehle ich dir als zweites, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, sei auch offen zu Gott. Verheimliche solche Dinge nicht. Gott weiß das sowieso. Und deswegen sprich mit Gott drüber und sag ihm das. Denn was man ausgesprochen hat, das hat schon mal ein bisschen was von seinem Reiz und von seiner Mystik verloren und kann einfach angeguckt werden auf der Hand. Ich kann dann genau beobachten, was eigentlich dran ist. Und es ist in seltensten Fällen dran, dass man irgendwelchen blöden, schnellen Gedanken nachgehen soll und sich in irgendwas reinstürzt. Und dann kann man ganz praktisch sagen, flieh den Anfängen. Versuch dich aus irgendwelchen Flirts rauszuhalten, wenn du verheiratet bist und in einer festen Beziehung drin bist. Und versuch zweideutige Beziehungen zum anderen Geschlecht zu vermeiden. Also Leute, so diese gute Freundin, die immer so ein bisschen netter ist als die anderen guten Leute, die man so kennt und so, und wo es immer so ein bisschen, ein bisschen dezent zugeht und so. Pass bei deinem Konsumverhalten auf. Ich möchte jetzt keine Internet-Pornography-Predigt halten, aber pass darauf auf, dass nicht das, womit du dich fütterst, dazu führt, dass du hungrig wirst. Auf Dinge, die dir nicht zustehen. Und meide gefährliche Situationen. So die Frau mit den ägyptischen Tüchern und sowas. Wenn es geht. Fliehe der Situation. Sei wachsam. Pass auf. Denk daran, was im 1. Korinther drin steht. Du bist keine Sondernummer. Sondern dir kann das genauso passieren wie jedem anderen auch. Und wenn es mal soweit ist, dann hol dir Hilfe, bevor es zu spät ist. Hol dir die Hilfe ganz, ganz früh am Anfang. Sprich Leute an. Sprich mit guten Freunden. Wenn du in der Mini-Church bist, sprich irgendjemanden an. Ich kenne gute Beispiele davon, wo Leuten das wirklich gut geholfen hat, dass sie ehrlich dazu waren, auch zu den Leuten, mit denen sie geistliche Gemeinschaft gehabt haben, dass sie das früh offenbart haben und dann ist es noch nicht zu spät, dann kann man noch was kitten. Und bedenk die Folgen. Denk an die Folgen, was passiert, wenn du eine Ehe hast. Und man kann eine Ehe durch eine einzige falsche Handlung richtig kaputt machen und es ist schwer, sie überhaupt wieder zu kitten und diese tiefen Verletzungen heilen zu lassen. Und denk daran, dass das Ehebruch deine Probleme nicht löst. Die alte Beziehung, wenn sie auch noch so kaputt ist, die wird dadurch nicht besser, das ist ja klar. Und selbst wenn dann wirklich mal eine Scheidung ansteht, und es gibt leider Fälle, in denen eine Scheidung dann doch mal unvermeidlich ist, von denen sogar die Bibel spricht halt. Aber wenn eine Scheidung nach einem langen Kampf, den ich dann wenigstens kämpfe für meine Ehe, trotzdem leider sein muss, dann kann ich dir eins sagen, Ehebruch macht diese Situation nicht besser, wenn während der Zeit der Scheidungsproblematik ein Ehebruch reinkommt. Sondern ich bringe Elend in meine Familie rein, ich bringe noch die Verletzungen da noch mit rein, ich mache Ehen und Partnerschaften von anderen Leuten kaputt und was mit den Kindern passiert, das muss ich euch auch nicht erzählen. Und was mache ich, wenn ich schon, ich denke mal ganz viele von euch, die sagen, na gut, der hört jetzt gut reden und so, ich habe jetzt schon eine ganze Masse hinter mir, ich habe die Fehler schon gemacht und nun, also muss ich jetzt nach Hause gehen und bedrückt gucken und mich schämen und irgendwie bin ich gar nicht mehr fähig, dann dazu was zu machen. Was ist, wenn die Erinnerungen wehtun und worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich Gott eigentlich bei diesem Thema Ehe und Beziehung? Und dazu möchte ich jetzt mal wieder den lieben Onkel Bill Heibel zitieren, der auch dieses Buch hier geschrieben hat, Aufbruch zum Leben, was die Basis für unsere Predigtreihe ist. Wir haben also zu einem nicht unbeträchtlichen Anteil diese Predigtreihe von einem amerikanischen Megachurch-Pastor geklaut. Und vielen Dank, Bill. Und wir klauen bei guten Leuten. Leider gibt es dieses Buch momentan nicht mehr zum Verkauf. Ich weiß gar nicht warum, aber man kriegt es bei Amazon, habe ich gestern nochmal geguckt, durchaus gut gebraucht für 5 Euro, glaube ich, oder so. Also wenn ihr mal richtig, das ist ja nicht nur über die Ehe, sondern es geht ja insgesamt um die Sprüche. Wenn ihr mal richtig was Gutes lesen wollt, dann lest das mal. Und ich zitiere jetzt mal den guten Bill zum Abschluss, denn schönere Worte, als er zum Abschluss diesem Thema gefunden hat, habe ich nicht gefunden. Er schreibt, für manchen von Ihnen, also für manchen von euch, sage ich jetzt hier mal leger, war es vielleicht sehr unangenehm, diese Passage zu hören, also all das mit Untreue und so weiter, weil sie schon einen Seitensprung oder eine Scheidung hinter sich haben. Die Erinnerung ist noch zu frisch und schmerzlich. Ich möchte euch daran erinnern, dass der Gott der Gnade immer eine zweite Chance für fehlerhafte Menschen wie euch und mich anbietet. Dieser Gott sagt jedem Einzelnen von uns, ich weiß, dass du die Grenzen überschritten und ein paar dumme Fehler gemacht hast. Aber ich biete dir meine Gnade und Vergebung an. Komm zu mir und nimm sie an. Und von heute an kannst du weitermachen, ohne diese Fehler zu wiederholen. Als Christen folgen wir einem Christus, der nicht gekommen ist, um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten und uns auf einen Kurs zu bringen, der zu einem erfüllten Leben voller Frieden und Freude führt. Amen. Und jetzt hören wir die Band nochmal. Vater, ich danke dir für die Worte, die du für uns hast und dass du so viele gute Sachen schreibst und dass wir sie nur noch einhalten müssen, aber wir wissen, dass du bei uns bist und dass du uns Hilfe geben kannst. Und ich möchte dich für all die unverheirateten Leute hier, für all die Teenager, für die Kids bitten, für die Beziehungen noch in Zukunft kommt oder bald mal irgendwann kommt, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie nicht nur auf sich gucken, sondern dass sie darauf gucken, was den anderen gut tut und dass sie wirklich von dir beschenkt werden mit guten Beziehungen und mit einem wachen Auge dafür, was sie tun und was sie nicht tun. Und ich bitte dich für alle Ehen bei uns, für Ehen mit und mit ohne Kindern, dass du sie bewahrst, beschützt und den Leuten einfach Wachsamkeit mit auf den Weg gibt, dass sie einen guten Weg gehen mit dir. Ich bitte einfach darum, dass du uns in der kommenden Woche segnest und beschützt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.